für alle Neuankömmlinge. Wir haben gestern gut gestartet. Stimmt's? Hat Spaß gemacht, ne? Es ging darum, dass wir lebendig werden. Um glücklich zu sein, muss man anfangen mit lebendig werden. Das ist natürlich klar. Wenn wir noch tot sind, dann ist auch unser Glück tot. Es gibt viel totes Glück in der Welt, wenig Lebendiges. Das muss sich natürlich ändern. Denn bei Gott gibt es das alles in lebendig. Das macht uns etwas Mühe, weil das Lebendige kann man nicht so gut kontrollieren. Das ist eben lebendig. Das wirkt, wie es will und nicht immer, wie du willst. Und das ist was ganz anderes, als wenn wir Buchstaben verwalten. Wir haben ja festgestellt, der neue Bund, 2. Korinther 3, der neue Bund, der Dienst des neuen Bundes ist der Dienst des Geistes des Lebens. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Da gehen die Probleme los. Was macht man mit Menschen, die lebendig werden? Ja, das ist kompliziert. Ne? Man kann Dinge gut verwalten, weil die sind tot. Die sind eben Sachen. Aber wenn du von einer Sache zu einem Lebendigen wirst, dann kann man dich nicht mehr gut verwalten. Man kann das ganze Lebendige nicht gut verwalten. Also deswegen auch schneiden wir die ganze Schöpfung runter auf wenige einzelne Sachen. Also wir haben die Schöpfung ja weitgehend zerstört. Wir haben die Biodiversität, die haben wir also runtergefahren. Wir haben, alles reduziert, damit wir dann im Aldi noch 4, 5 verschiedene Sorten Äpfel haben. Von 4, 5.000 Sorten haben wir dann überschaubare Menge. Damit kommen wir klar. So machen wir das. So machen wir das in der Gemeinde auch. Wir beschneiden das Christsein so lange, bis eigentlich ja nicht mehr besonders viel davon übrig ist. Stimmt's? Aber das haben wir dann unter Kontrolle. Kontrollierter Christus, kontrollierte Gemeinde, kontrollierte Liebe, kontrollierter Glaube, kontrollierte Hoffnung, Kontrolltheologie. Na hurra, das haben wir gebraucht. Christus ist nicht gekommen, um uns diese Theologie zu bringen, sondern das Leben. Das ist also sehr wichtig, wenn wir das nur begreifen. Es geht immer fundamental um das Leben. Wir sollen lebendig werden. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt, bitteschön, auch leben. Ja, aber. Ja, aber, wenden wir ein. Aber wie geht denn das? Ja, wie geht denn das, ne? Wie macht man denn das? Ja, man macht das nicht, das macht dich. Nicht du machst das, das macht dich. Und das ist der ganze Unterschied. Solange wir den Glauben machen, funktioniert das nicht. Wenn der Glaube uns macht, dann funktioniert es. Solange wir die Dinge, die gar keine Dinge sind, solange wir das machen, funktioniert das nicht. Ich habe das festgestellt im Gebet, Gebetskreis. Seit vielen, vielen Jahren leite ich einen Gebetskreis. Und ich habe irgendwann festgestellt, also ich will aufhören, dass wir das Gebet machen. Ich hätte gern, dass das Gebet uns macht, dass es uns ergreift, dass der Geist des Gebets uns mitnimmt, wo immer er hin will, nicht wo wir hin wollen. Und unsere blöden Listen wollte ich alle weg mit diesen Listen und Punkten und Unterpunkten und abgehakt und noch gebetet für irgendwo, was nichts mit uns zu tun hat. Oh. Ja. Das waren unglückliche, zwanghafte Gebetskreise und man war froh, wenn die Kekse kamen. Man hatte das Gebet wieder überstanden, Allianzgebet, warum? Halleluja, jetzt konnte der Kaffee kommen. Man hat es wieder verkraftet, man hat die Pflicht getan. Und für irgendwo in Hinterindien irgendwas gebetet, womit man dann nichts zu tun hat. Ne? Man hat auch im nächsten Jahr nicht nachgefragt, was ist mit denen aus Hinterindien geworden? Da hatten wir neue Punkte, neue Listen, neue... Ach ja, es gibt ja so viel, wofür man beten müsste. Ja. Kann sein, dass Gott das alles nicht so interessiert. Ne? Vielleicht langweilt ihn das genauso wie dich. Ja, kann ja nicht sein. Ne? Doch, doch. Doch, doch. Manchmal kann es sein, dass Gott wartet, bis wir fertig sind mit unserem Zeug und er sagt, jetzt komm mal, jetzt machen wir mal was. Das Richtige, das andere. Ja. Die Sache ist die, ehe unser Herz sich auf etwas einlässt, das braucht Zeit. Ne? Also normalerweise ist der Gottesdienst rum, ehe dein Herz angekommen ist. Ehe du wirklich bei der Sache bist, ist das Ding vorbei. Alle Leute, die sich ernsthaft auf Gebet einlassen, die merken, also unter 4 Stunden geht gar nicht. Weil wir ja so lange brauchen, um überhaupt erstmal anzukommen. Ne? Bis wir erstmal irgendwie unseren Stress los haben. Bis wir erstmal irgendwie wirklich, wirklich da sind. Bis wir irgendwie realisiert haben, wo wir überhaupt sind. Und ach, da sind auch noch die anderen. Und also alles braucht Zeit. Unsere Seele braucht das, was wir nicht haben. Zeit. Ich habe im Krankenhaus festgestellt, ich habe 30 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Menschen brauchen Zeit, ne? Also das, was wir ihnen nicht geben, das brauchen die, dass ihnen jemand zuhört. Und wenn jetzt so ein Patient, egal welche Krankheit er hat, ihm erlaubt wird, einige Minuten seine Geschichte zu erzählen, ich meine, dann ist er schon fassungslos. Jemand hört sich seine Geschichte an. Was ist los? Das gibt's ja gar nicht. Ne? Jemand fragt tatsächlich, ja, was ist denn zu Hause eigentlich los und was geht? Ne? Dann sind die also hoch erstaunt, dass jemand also tatsächlich das womöglich wissen will. Und und dann erzählen die Geschichte, die hinter der Krankheit, hinter ihrem Kranksein natürlich liegt, die Geschichte erzählen die, was zu Hause los ist und was für ein Wahnsinn abgeht. Und das erzählen die dann ganz, als wäre das ganz normal. Und ich sage ihnen dann, nee, das ist wirklich nicht ganz normal, was da vor sich geht. Und kein Wunder, dass sie krank sind. Und dann fühlen die sich sowas von verstanden und sind schon halb gesund. Ist immer so. Und die Ärzte rühmen sich, dass ihre Medikamente so gut wirken, ne? Aber in Wahrheit habe ich mir ihre Geschichte angehört. Das war die Sache. Ne? Und so. Weil man kann nicht gesund werden, wenn man sich hängen lässt. Schon gemerkt? Ja, solange du dich hängen lässt, solange du sagst, ach ja, ich weiß auch nicht, ich habe keine Kraft, genug Willen aufzubringen, um gesund zu sein. Ich habe im Krankenhaus auch festgestellt, warum lande ich beim Krankenhaus, ich weiß es nicht. Ich habe auch festgestellt, die Patienten, die am ehesten aus dem Krankenhaus rauskommen, sind immer die Raucher. Sind immer die Raucher, weil die Raucher haben ein Motiv. Ich muss auf die Beine kommen. Ich muss aus diesem Bett raus. Das muss ich, egal wie. Und dann kommen die aus dem Bett und können eine rauchen. Ah. Und die anderen haben kein Motiv. Die bleiben im Bett. Weil die haben keinen Grund, wofür aufstehen, wofür aus dem Bett kommen, wofür aus dem Krankenhaus kommen. Manche erinnere ich und sage ihnen, aber ihr habt doch, du hast doch zu Hause eine Katze. Ah ja, meine Katze. Katze ist ein sehr gutes Motiv. Ich muss nach Hause zu meiner Katze. Oder meinem Hund ist auch sehr, sehr gut. Aber sehr viele haben kein Motiv. Also sie haben keinen wirklichen Grund. Also wofür sie leben eigentlich, wofür sie auch wieder aus der Anstalt kommen sollten. Sie haben keinen wirklichen Grund. Ne? Es treibt sie nicht etwas, da rauszukommen und lebendig zu sein und gesund zu sein und stark zu sein. Und sie, gar kein Motiv. Die sitzen im Krankenhaus, gucken die gleiche Serie, die gleichen Nachmittagsprogramme wie zu Hause auch. Krankenhausserien. Das ist immer besonders schön. Die Krankenhausserie. Und dann frage ich immer, und? Ist es so? Okay, hier sind wir an einem sehr zentralen Punkt in Sachen Glück. Wollen wir glücklich sein? Und wir sagen leichtfertig, naja, schon, ne? Aber wir sind in der Sache normalerweise viel zu passiv. Wir haben gerade gesungen, dieses heilig, heilig, heilig. Und das ist ja, diese Bibelstelle kennt ihr sicherlich alle, wo da diese Seraphim, diese Engel um den Thron fliegen. Und die brennen. Die heißen die Brennenden. Also die rufen, sie sehen Gott und sie rufen das Wort, das ihn beschreibt, von dem wir nichts wissen, heilig. Heilig, heilig, heilig. Und sie rufen das, sie schreien das, das ist ein markerschütternder Schrei. Wir stellen uns das so nicht vor, für uns sind die Engel so ähnlich wie wir, kultiviert, ruhig, in der Kirche natürlich, man benimmt sich, ne? Flüstert am besten und so weiter. Aber diese Seraphimen halten sich nicht ans Protokoll, die rufen, die schreien, also dieser ganze Tempel da im Himmel, ich weiß nicht, wie groß der ist, ist also erfüllt mit diesem Ruf, heilig, heilig, heilig. Und mächtig wird das da gerufen. Und der Prophet, der das gesehen hat, ich glaube, das ist Jesaja 6, der sieht das und er merkt, angesichts dessen, wie die Engel heilig sagen, merkt er, ich kann das nicht sagen. Ich kann das Wort nicht sagen. Denn ich habe unreine Lippen. Ich kann das nicht sagen, technisch gesehen kann ich das sagen. Ich kann das hier absingen von der Leinwand. Heilig, 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 gähn. Ist Gott, ja, und wann kommt der Kaffee oder so. Ne? Also wir sind in den Dingen unglaublich runtergekommen. Aber diese Engel sind davon sowas von ergriffen, dass sie also entflammt sind, dass sie brennen und dass sie da fliegen. Und er ist erschüttert. Jesaja ist erschüttert und er merkt, ich kann das nicht sagen. Ja, technisch kann ich das sagen, ich kann das Wort ablesen. Aber wirklich heilig sagen kann ich nicht. Und dann stellt er fest, auch unser ganzes Volk kann das nicht. Wir alle können das nicht. Denn wir alle sind in diesem Tempel noch nicht gewesen. Wir sind Gott nicht nahe gekommen. Wir sind nicht in Feuer geraten. Und dann, und das ist ja das Schöne, Verblüffende an der Geschichte, also Jesaja stellt fest, ich kann das nicht sagen, heilig, und ich habe unreine Lippen, ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, wir wissen nichts von Heiligkeit, also wir wissen alles, aber in Wahrheit wissen wir nichts. Und dann kommt der Engel, fliegt in einer von den Brennenden, holt dann in dem Tempel von dem Räucheraltar eine Kohle. Eine glühende Kohle natürlich, ne? Wohlgemerkt. Und drückt sie dem Jesaja auf die Lippen. Und sagt, jetzt sind sie rein. Aua. Und dann sagt er, jetzt bist du heilig. Ich habe das gelesen und gedacht, wieso einfach ist das? Einfach da die Kohle und jetzt bist du heilig? Das ist ja ein Ding, ne? Aber ich habe gedacht an Pfingsten. Das Feuer, nicht unser Feuer, nicht unser Kirchenfeuer, sondern sein Feuer fiel auf die Jünger und brannte durch und durch. Da waren sie heilig. Was macht uns also heilig? Die Heiligkeit. Die Heiligkeit macht uns heilig. Seine Heiligkeit macht uns heilig. Ja, das ist ja auch die Heiligkeit. Ich meine, da ist sie ja auch. Die selber macht das. Wir können das nicht machen. Wie sollen wir das machen? Wir haben keine Ahnung. Heilig sein ist wie Gott sein. Ja, sei mal wie Gott, bitte. Fang mal an, wie lange bist du Christ? Mach mal. Ja. Man kann das nicht machen, ne? Man kann das nicht machen, man muss es empfangen. Es muss einem widerfahren. Es muss auf einen kommen. Man kann das nicht machen. Man kann Heiligkeit nicht veranstalten. Das ist also nicht möglich, ne? Und wir brauchen, das ist in der Bibel geschrieben, weil wir brauchen auch das Feuer. Wir brauchen auch dieses gleiche Feuer, das uns berührt und das uns eben heilig macht. Das uns so nah an diesen Thron bringt, in diese Gegenwart von Gott, dass wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Aber man kann Gott doch nicht sehen, ohne zu sterben. Gibt es da nicht so eine Bibelstelle? Ja, dann stirb doch. Bist doch sowieso schon tot. Also wir haben gar nichts zu verlieren. Wir können da hinkommen und das ist wie mit, was wir gestern geredet haben, mit den Knochen. Die Knochen in dem Knochental. Und Gott fragt, werden diese Knochen wieder leben? Und vielleicht wissen die Knochen gar nicht, wie tot sie sind. Weil um sie her sind ja alle Knochen. Und alle meinen, sie leben. Und Jesus sagte mir, das ist das Problem. Die Knochen meinen, dass sie leben. Die glauben gar nicht, wie tot sie eigentlich sind. Weil sie haben das Leben noch nie gesehen. Sie haben nur die anderen Knochen gesehen. Was wirklich Leben ist, haben die noch nie gesehen. Darum haben sie nur Theologien drüber und Philosophien. Und sie haben das dann auch noch aufs Jenseits verschoben. Ja, so richtig lebendig, das werden wir dann mal im Himmel. Ja, hurra. Können wir uns hier umbringen, um das zu verkürzen. Machen manche Christen auch. Ja, warum erzähle ich das? Jesaja 6, ne? Ist das. Jesaja, er kommt in den Himmel und er steht da an dieser Pforte des Tempels. Und dieser Tempel ist ganz ausgefüllt mit dem Gewand Gottes. Ist auch interessant, ne? Ein Gewand für alle. In deinen eigenen Kleidern kannst du da sowieso nicht reingehen. Die musst du dann an der Pforte ablegen. Da kommt der peinliche Moment, dass du ohne Kleider dastehst. So wie du bist. Oh nein! Ja, geht nicht anders. Da kommt man nur rein, wenn man ist, wie man ist. Aber da ist ja genug Stoff. Kannst du dich in Gottes Stoff einhüllen. In seinen Mantel, in sein Kleid. Reicht für alle. Einheit. Alle das gleiche Gewand. Ja, und dann sieht er diese Engel und dann sieht er, wie die sich schreien über diese Heiligkeit und wie da dieser... Und der Himmel ist erschüttert und die Pforten beben und der Raum ist erfüllt, wird erfüllt von Rauch. Und alles ist so anders, wie wir uns das vorstellen. Wir denken an den Dom mit ein bisschen Weihrauch und so. Und in dunklen Gewändern wird geschritten. Heilig. Ja, ob das so ist, ne? Gut, die echte Heiligkeit, das ist natürlich alles eine machtvolle Geschichte, das ist so alles unheimlich intensiv. Und ehrlich gesagt, wir sind geschaffen für Intensität. Glaubst du, wir sind geschaffen, um ein bisschen uns so durchzulangweilen, unsere Häuschen abzubezahlen und dann ins Gras zu beißen? Also, nee, ne? Wir sind gemacht, um zu leben, bis zum geht nicht mehr, bis zum Äußersten, mit Kraft. Wir sind gemacht fürs Paradies. So. Adam schlägt die Augen auf und schaut Gott in die Augen, sehr nah. Und hat ein ganzes Paradies, ne, um das es geht. Und das ist groß und das ist viel und Gott stellt fest, es ist eigentlich wirklich eine sehr große Aufgabe. Wir könnten ihm jemanden zur Seite geben, der ist wie er, der ihm hilft, die große Aufgabe zu bewältigen. Heirate nie einen Mann, der keine große Aufgabe zu bewältigen hat. Das wird nicht gut gehen. Die Jungs wollen das auch, in den Jungs ist das drin. Ja, die wollen die Welt erobern und die wollen die Meere reinigen und die wollen auf den Mond fliegen und die wollen, ah, und die was, die alles. Die, da ist das noch drin, ne? Wir treiben es ihnen dann aus. Komm, spinn nicht rum. Werde vernünftig und lern Vokabeln. Ja, genau. Das ist das Paradies. So habe ich es mir vorgestellt. Still sitzen, Vokabeln lernen. Ja, also Paradies war bei mir in meiner Schulzeit kein Fach. Ich weiß, es war kein Fach. Kam nicht vor. Aber sehr wichtig, wir sind gemacht fürs Paradies. Denkst du, das Paradies war ein glücklicher Ort? Ja, das Paradies ist ein sehr glücklicher Ort. Da gibt es gar kein Unglück. Da kommt auch keiner auf die Idee, dass irgendwas, was weiß ich, wie daneben geht und dass du deine Schulden nicht abbezahlen kannst und irgend sowas. Das Paradies kennt diesen ganzen Quatsch einfach nicht, ne? Den haben wir entwickelt jenseits der Mauern des Paradieses. Das ist ein Antiparadies. Mit vielen Waffen halten wir das in Schach. Wir schaffen das, ne? Klar. Sehr wichtig. Wir sind geschaffen von Gott, ja? Glaubst du? Du bist gemacht von Gott. Okay, dann bist du auch wie Gott. Wenn wir von ihm gemacht sind, dann sind wir auch wie er, weil wir sind ja von ihm gemacht, ne? Wir spiegeln ihn wieder. Ist Gott glücklich oder ist Gott unglücklich? Auch eine sehr wichtige Frage, aber noch mal zu der ersten. Wir sind gemacht von Gott, wir sind gemacht für das Paradies. Wir sind nicht geschaffen für die Abwesenheit des Paradieses, sondern wir sind geschaffen für das Paradies und unsere Sehnsucht ist zurück nach dem Paradies. Ist in jedem Menschen drin, die Sehnsucht nach dem Paradies. Deswegen, die Leute gründen ihre kleine Familie und bauen ihr Häuschen, um auch so ein kleines Stückchen Paradies zu schaffen. So. Und zu denken, wenn ich das habe, dann da drin habe ich, ist etwas von diesem Paradies. Da drin können wir nackt sein. Wir können uns zeigen, wie wir wirklich sind. Wir können uns sehen lassen. Außerhalb geht das gar nicht, ne? Aber wir wollen so einen Raum schaffen, in dem wir letztlich sein können, wie wir sind. In dem wir auch die anderen sein lassen können, wie sie sind. Dass sie sich zeigen können, dass sie sich nicht verstecken müssen, ne? sondern sein können. Ja. Nennt man zu Hause solche Orte. Gott schafft immer solche Zuhause-Orte. Schon mal aufgefallen? Ja. Ist da sehr gut drin. Weil wir können ja nicht glücklich sein, wenn wir nicht sein können, wie wir wirklich sind. Wenn wir uns nicht zeigen können, können wir auch nicht glücklich sein. Das ist unglücklich, wenn wir uns immer verstellen müssen, immer verstecken müssen. Aber jetzt haben viele Leute gedacht, auch bei Gott muss man sich auch verstecken. Adam hat damit angefangen, ne? Wo bist du, Adam? Wo bist du eigentlich? Gott hat das gar nicht gewusst, wo der ist, ne? Adam, wo bist du? Und noch immer ist es die gleiche Frage. Adam, wo? Wo bist du? Wo versteckst du dich? Ich hatte Angst. Ist die Antwort, ne? Ich hatte Angst. Hatten die vorher Angst? Nein. Aber jetzt verstecken die sich und sie haben Angst vor Gott. Angst vor Gott. Das ist ungünstig, sehr ungünstig. Also erster Punkt. Wir sind geschaffen in seinem Bild. Wir sind gemacht von ihm, für ihn. Wir sind in seinem Bild gemacht. Wir sind wie er. Wir sind gemacht für Heiligkeit. Heiligkeit ist eigentlich unser Zuhause. Wir gehören eigentlich in den Tempel. Diese Engel da, das sind unsere Leute. Also wir gehören eigentlich zu der Fraktion. Das ist, wo wir hingehören. Gott sagt, komm zum Thron der Gnade, komm hierher. Du kannst auch hier bleiben. Du musst dann nicht eine Minute kommen, dir ein Häppchen nehmen und weg, wieder in dein Versteck. Du könntest dich hinsetzen. Du könntest an meinem Tisch Platz nehmen. Das ist die Geschichte nicht wie bei Räubers. Ne? Kennt ihr das Kinderbuch nicht wie bei Räubers? Ja, das ist so schön, wo da der Sohn des Königs von den Räubern gefangen wird. Ist noch klein. Und er lernt so richtig Räuber zu sein. Und hat dann die Identität eines Räubers. Und dann wird er aber wieder gefunden und wieder von den Knechten des Königs zurückgebracht an den Hof und klaut die silbernen Löffel. Weil er nicht weiß, die gehören sowieso alle mir. Ne? Das ist ja jetzt sind auch meine. Ich meine, das ist jetzt mein Zuhause. Ne? Und er sitzt da natürlich ganz vor dem gedeckten Tisch und klaut dies und das. Und der König, du bist eben noch ein Räuber. Aber ich hätte gern, dass du wieder mein Sohn wirst. Ja. Und Gott will genau das Gleiche. Wir sind irgendwie aus dem Paradies geflohen und wir haben uns versteckt und wir haben Angst. Wir haben viel Angst. Die Welt ist voller Angst. Aber seid getrost, sagt Jesus. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Furcht, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ja, und jetzt will er uns aus der Furcht wieder nach Hause bringen. Und dieses Nachhausebringen ist, dass du eine Identität bekommst, eine neue Identität, dass du wieder weißt, dass du weißt und fühlst, dass du fühlst und für dich ganz normal und selbstverständlich ist, ich gehöre zu Gott, ich bin heilig. Das bin ich, ich mache das nicht, ich bin das. Gott kannte uns schon vor Grundlegung der Welt. Der kannte dich also schon im heiligen Zustand. Der kannte dich schon, wie du ohne Furcht bist. Wie du wirklich bist, wie du glücklich bist, wie du ein richtiger Mensch bist. Das kennt der schon. Er kennt dich schon so, du nicht. Aber er kennt dich schon so. Er sieht dich auch schon so an, weil das ist, bist du ja wirklich. Nur, dass du es nicht weißt. Aber er weiß schon. Ja, und jetzt ist der lange, lange Weg, unsere Identität zu wechseln. Dass wir nicht mehr die Verlorenen sind, dass wir nicht mehr die Waisenkinder sind, sondern dass wir die Söhne und die Töchter sind. Dass wir nicht die sind, die nicht dazugehören, sondern dass wir die sind, die dazugehören. Und wir sind das. Nicht wir wissen was drüber und wir predigen was drüber und wir haben eine Meinung darüber, eine theologische Sicht der Dinge, sondern wir sind. Etwas zu sein ist was ganz anderes, als nur etwas drüber zu wissen. Unsere Kirche, unsere Gemeinde ist, wie unser ganzes Volk, sehr leistungsorientiert. Es geht um viel Arbeit, es gibt viel zu tun. Jesus sagte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch noch mehr Arbeit geben. Nämlich die Gemeindearbeit. Sonntags habt ihr schließlich auch noch ein bisschen Zeit. Müssen wir nutzen. Ran. Sondern er sagt, ich will dir Ruhe geben. Für was? Für deine Seele. Seele habe ich, eine Seele. Ich will dir Ruhe geben für deine Seele. Ja. Und deine Seele, wo findet die Ruhe? Zu Hause. Wenn das zu Hause funktioniert, dann findet die Seele Ruhe zu Hause. So, die will nach Hause. Ich will nach Hause. Lasst mich nach Hause gehen. Nein, du hast noch zu arbeiten. Und die Kinder wollen nach Hause, die wollen nach Hause. So, das ist, man will, also wenn das zu Hause funktioniert, wenn das nicht auch noch ein Kriegsschauplatz ist, sondern wenn es funktioniert, will man nach Hause. Die Seele findet Ruhe zu Hause, wo sie sein kann, wo sie ihren Platz hat, wo sie hingehört. Ja. Okay, aber das ist jetzt die Situation, die wir haben. Wir sind aus dem Paradies raus, wir sehnen uns zurück nach dem Paradies. Wir sind für das Paradies gemacht und leben außerhalb des Paradieses. Wir sind eigentlich Söhne und Töchter und jetzt sind wir wie die Waisenkinder. Und die Waisenkinder müssen alles selber machen. Sehr anstrengend. Ne? Waisenkinder müssen alles selber machen. Da ist ja keiner, der ihnen das gibt oder so. Ne? Sie müssen das alles selber. Das ist total traumatisch. Unsere Seele ist traumatisiert von diesem Verlassensein. Du kannst dir vorstellen, so ein Kind geht verloren im Wald. Ich sehe mal ein märchenhaftes Bild. Das Kind ist verloren im Wald, im dunklen Wald. Und je verlorener es ist, desto dunkler wird der Wald. Und es hängt in diesem Wald, es ist natürlich vollkommen, also das ist bis in sein Innerstes, ist es voller Furcht. Die Furcht brennt sich in es ein. Ne? Wird der bestimmende Faktor. Ich fürchte mich vor allem. Und ich muss mich schützen. Und ich muss irgendwoher Mauern bauen und muss Grenzen bauen und ich muss mich schützen, ich muss mich schützen. Ja, da drin sitzt die verängstigte Seele, die verängstigte Kinderseele und ja, und jetzt soll die glücklich sein, ja. Gut, okay. Aber der Schlüssel ist, in Wahrheit bist du glücklich. Das ist noch darunter, das ist noch ein Schritt zurück, weil du bist ja von Gott gemacht, du bist ja in seinem Bild gemacht, du bist ja von ihm, du kommst aus dem puren Glück. Du bist zwar rausgeflogen, aber du kommst in Wahrheit daher. Das bist du eigentlich. Du hast es vergessen, du hast es verloren, du bist unter die Räder gekommen. Aber eigentlich bist du schon. Und jetzt kommt Jesus und sagt, okay, komm mal, wir gehen den Weg zurück nach Hause. Wir gehen mal aus dem Wald. Und dann muss Jesus uns sehr lange gut zureden, ehe wir wagen, aus der Deckung zu kommen, ehe wir wagen, uns an seine Hand zu begeben, ehe wir wagen, ängstlich und gebeugt da aus der Deckung zu kommen. Ja. Ja, und so ist das. Und so ist das für uns alle. Und es ist nicht, dass wir ein bisschen fromm werden. Es ist nicht, dass wir irgendwie christlich werden. Das ist nicht die Lösung der Sache, ne? Sondern wir müssen wieder werden, die wir sind. Es ist eine Sache der Identität. Wer sind wir eigentlich? Ne? Wer bin ich? Nicht, was tue ich, sondern wer bin ich? Es ist nicht eine Frage des Tuns, sondern des Seins. Sei. Wunderbar. Und damit wir das sehen können, ist Jesus gekommen. Er sagt, ich komme zu euch. Ihr könnt mich haben. Ihr könnt mich anschauen. Ihr könnt mich anfassen. Ich komme zu euch, ich bleibe bei euch, ich werde mit euch den ganzen Weg zurück nach Hause gehen. Egal wie weit, egal wie lang, ich habe euch erwählt. Und ich komme in euer Versteck, ich komme in eure Furcht und ich halte euch aus und wir überwinden die Furcht. Und dann gehen wir nach Hause. Okay, Furcht überwinden ist ein großes Thema, ne? Ist in der Bibel ziemlich oft geschrieben, fürchte dich. Nicht. Und was tun wir? Doch, ich fürchte mich, doch. Und wir haben auch aus Gott so einen Gott gemacht, vor dem man sich auch fürchten muss. Ne? Der ist sehr gefährlich und der ist eigentlich auch nicht wirklich interessiert an uns. Wir sind ja die Waisenkinder, glauben nicht, dass jemand an ihnen interessiert ist. Um ihretwillen, kann ja nicht sein. Ne? Wir sind da so eine Nummer in der Reihe in der Kirche und ob ich da sitze oder ein anderer da sitzt, Mann, ist das egal, oder? Hauptsache, da sitzt einer. Wer wir sind, ich meine, das muss uns wirklich mal auffallen, ne? Wer wir sind, ist sowas von egal. Ist das richtig? Ist das in der Familie egal? Kann man einfach sagen, ach, die Mutter tun wir weg, tun wir eine andere Frau hin. Hauptsache, da sitzt eine. Ja, also so in der Familie ist das also nicht denkbar, ne? Da ist das nicht austauschbar. Da kann man nicht sagen, ach, können wir auch austauschen, Hauptsache die Figuren sind da und der Laden läuft. Nö. Und wir sagen, die Familie ist Gemeinde. Die Gemeinde ist Familie. Naja, weiß nicht, ne? Kommt mir nicht so vor. Weil wir haben Waisengemeinden. Waisenkinder bauen. Lass uns Gemeinde bauen. Ja, und die Gemeinde, die dann die Waisen bauen, ist eine Waisenkirche, ist ja klar. Ne? Und in dieser Waisenkirche herrscht was? Furcht. Habt ihr schon mal festgestellt, wie voller Furcht die Gemeinde ist? Also manchmal gehst du da rein und du spürst schon diese Schwere der Furcht. Furcht vor allem, Furcht voreinander. Furcht vor dem Leben, Furcht vor Gott, Furcht vor Fehlern, Furcht, ohne Ende Furcht. Furchtbar. Ja. Natürlich, die Leute sind innerlich versteckt, innerlich verborgen, sind innerlich zurückgezogen und normalerweise reicht die Veranstaltung nicht aus, um die Seelen schon mal wieder hervorzulocken und den wirklichen Menschen in dem Menschen zu erreichen. Ja. Und die Sache ist die, man kann das ganze Christsein wirklich sehr, sehr aufgesetzt, also man kann sich das so anlernen, ne? Also wir wissen dann, ein bisschen erlöst zu lächeln und ein bisschen mitzumachen und wir wissen, wie man sich benimmt und so. Aber wer sind wir dabei? Wer sind wir wirklich? Und immer, wenn Jesus uns den Spiegel vorhält und dir zeigt, wer du wirklich bist, dann ist das ein Schock. Dann sind wir überrascht. Wir wussten gar nicht, dass wir so sind. Ja. Wichtig, 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 wichtig. Wir sind in Wahrheit schon glücklich. Wir kommen aus dem Glück. Wir sind davon abgekommen. Wir sind wie Waisenkinder verirrt und verloren. Wir wissen den Weg zurück auch nicht. Meiner Meinung nach ist der Weg auch nicht Religion, sondern Jesus selber. Gott hat jemanden geschickt, nicht ein Regelbuch, sondern jemanden. Und sagt, ich schicke dir jemanden, der nimmt dich an der Hand. Der kommt wirklich zu dir. Der meint auch wirklich dich. Und der ruft dich beim Namen. Er sagt, komm, wir gehen. Wir gehen den Weg zurück. Wir gehen wieder in das Paradies. Wir kommen wieder nach Hause. Und ich habe gestern schon gesagt, der verlorene Sohn, wo steht das denn, Lukas 15 oder was? Ja, da ist es ja, dass dieser verlorene Sohn, das ist ja so schön, der verlorene Sohn, ich weiß nicht, es ging ihm sowas von schlecht, da hat er sich gedacht, ich werde Christ. Jetzt bekehre ich mich mal. Ich meine, jetzt bin ich so am Ende, jetzt kann ich mich auch mal bekehren. Vielleicht hilft der Himmel mir und gibt mir ein bisschen, dass ich noch mal weiter, noch ein bisschen länger verloren sein kann. Die Verlorenheit noch ein bisschen finanzieren kann. Wollte einen Deal machen mit dem Himmel. Und er kommt nach Hause mit seinem Sprüchelchen, ich bin ja nicht mehr würdig und ich bin ja nicht wert, dein Sohn zu heißen. Und das klang in seinen Augen sehr fromm. Also ich bin nicht mehr würdig und nicht mehr wert. Ich will für dich arbeiten. Ich will für Gott arbeiten. Und Gott war nicht interessiert. Nein, das kann doch nicht sein. Also Gott hatte schon Arbeiter genug, er wollte keine Arbeiter, er wollte seinen Sohn wieder haben. Ne? Und natürlich, er hat angeboten, ich will für dich arbeiten. So viele Christen wollen für Gott arbeiten. Aber Gott will gar nicht ihre Arbeit, er will sie. Und der Vater läuft dem Sohn entgegen. Ich glaube, er ist ihm entgegengelaufen, um ihn schon von vornherein davon abzuhalten, sein Sprüchelchen zu sagen. Ich bin nicht würdig und ich bin nicht wert. Und Gott hat sich gedacht, nee, ich muss dem entgegenlaufen, ihn so fest umarmen, dass der das gar nicht sagen kann. Ich will das gar nicht hören. Also er läuft ihm entgegen. Gott läuft ihm entgegen. Glaubst du, Gott läuft dir entgegen? Ich meine, das ist schon so eine Sache, ne? Das ist so für Waisenkinder schwer zu schlucken. Gott läuft mir entgegen. Was will er? Was will er? Hat wahrscheinlich eine schwere Aufgabe für mich. Werd Missionar in Alaska. Ja, jetzt läuft also Gott ihm entgegen und der will gerade seinen Spruch sagen. Oh Gott, da ist der Vater schon da. Und greift ihn. Oh, was passiert jetzt? Ja, und er fällt ihm um den Hals. Gott fällt dir um den Hals? Das ist natürlich so nah, das ist so nah, oder? Gott fällt dir um den Hals. Da wird eigentlich gar nicht gesprochen, ne? Da wird gar nicht geredet. Gott leuchtet ihm entgegen, er würgt dem ab, dass er gar nicht sprechen kann, Gott sagt auch nichts, fällt ihm um den Hals und küsst ihn zärtlich. Herzerweichend, ne? Und das ist geschrieben, weil wir brauchen das auch, wir müssen das auch erleben. Wir müssen auch erleben, dass Gott uns entgegenkommt, dass Gott uns um den Hals fällt und dass er uns zärtlich küsst und dass er uns mitnimmt und sagt, komm, kannst du selber in das Vaterhaus kommen? Nein, aber Gott kann dich reinbringen. Und Gott bringt ihn da rein und dann ist da drin irgendwie, ich habe mich gefragt, er ist dann reingegangen, als die Tür hinter ihm zuging, ob er sich umgedreht hat, oh, jetzt komme ich nicht mehr raus. Waisenkinder gucken immer, wo ist der Ausgang? Ist ja klar, ne? Wie kommt man hier auch wieder weg? So, aber ja, der Vater bringt ihn rein und dann kriegt er dieses Gewand und die Schuhe und den Ring und genau, gestern habe ich gesagt, ich denke, er hat immer umgedreht und geguckt, wo das Preisschild ist. Weil wir müssen das ja bezahlen, ne? Waisenkinder müssen für alles bezahlen, kriegen nichts geschenkt, Leben ist kein Ponyhof. Ja, und dann am Ende natürlich wird dann das gemästete Kalb geschlachtet. Das ist natürlich die tragischste Figur in der Geschichte. Da hat man noch nie viel drüber geredet. Gemästete Kalb wird geschlachtet und dann sagt der Vater, lasst uns fröhlich sein. Das ist, worum geht, ne? Lasst uns fröhlich sein. Lasst uns feiern, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder bekehrt, hat Buße getan, hat seine Sünden bekannt. Und was der alles getan hat, der hat wirklich gezeigt, dass er es ernst meint. Er hat wirklich jetzt keinen Gottesdienst mehr versäumt. Er hat seine stille Zeit gemacht. Er hat wirklich jetzt mal gezeigt, dass er es ernst meint. Er hat auch endlich das Buch gelesen und den Kurs in 40 Tagen mit Vision oder Mission oder so. Also er hat es jetzt, ne? Also dieser Sohn wurde dadurch Sohn, dass er sich eine Menge Liebe hat gefallen lassen müssen. Also ich muss ja sagen, das war mir in den ersten 15 Jahren meines Christseins undenkbar. Diese Nähe. Wie kann denn das sein, ne? Und dass es überhaupt um Nähe geht, das war mir sowas von neu, ne? Das ging ja doch immer um ganz andere Sachen. Und jetzt auf einmal geht es um Nähe und irgendwie, dass man da eintritt in diesen Tempel und auf dieses Gewand kommt und diese Engel da sieht. Und man wird eingetaucht durch den Heiligen Geist in diese Realitäten. Und wenn man diese Realitäten erlebt hat, nicht wenn man was drüber gelesen hat, wenn man sie dann erlebt hat, dann sind sie einem teilhaftig geworden. Man kann das nicht mehr einfach so vergessen oder ein anderer hat eine andere Meinung, ne, und dann weg mit meiner. So, man hat dann etwas erlebt, man hat da etwas gesehen, man ist eingetaucht worden in eine Offenbarung, eine Realität, die groß ist, die ganz anders ist, die mit dem ganzen religiösen Zeugs überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Das ist oft auch schwierig. Ne? Man erlebt Gott dann auf eine Weise, wo man dachte, das darf ich gar nicht. Das dürfen doch nur Heilige. Das dürfen doch nur, also sehr besondere Leute. Ne? Also die Propheten, die Apostel vielleicht. Ne? Aber ich, verlorenes Kindchen, wer bin ich? Ne? Tja, du bist ein Mensch. Und der Geist wird ausgegossen über alles. Zählst du dich dazu? Alles Fleisch? Dann wird der Geist also auch über dich ausgegossen. Was macht der Geist? Sie werden Träume haben, sie werden Visionen haben, sie werden vom Heiligen Geist inspiriert sein. Ihnen werden die Augen aufgetan. Sie werden Gott sehen. Und zwar direkt. Ohne Vermittlung der Pharisäer oder irgendeiner Organisation. Das ist immer, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist öffnet deine Sinne, deine Wahrnehmung, dass du dieses, was schon die ganze Zeit da ist, nur dass du es nicht merkst, dass sie dir dieses wieder eröffnet. Eine Erleuchtung. Er erleuchtet die Augen deines Herzens, dass du siehst mit dem Herzen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Exupery. Ja, und so ist das auch. Und wenn wir dann das sehen, wenn wir den Vater sehen, wenn wir dieses Entgegenkommen wirklich erleben, die ganzen Sachen sind in der Bibel geschrieben, damit wir wissen, was uns widerfahren soll. Das ist da drin für uns geschrieben, weil wir das erfahren müssen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist deine Geschichte. Nicht irgendeine Geschichte, es ist deine Geschichte. Und du musst alles, was da drin steht, selber erleben. Du musst das, jeden einzelnen Punkt musst du selber erleben. Und wenn du das erlebst, wirst auch du lebendig. Und dann wirst du von einem weisen Kind zu einem Sohn. Und für den Sohn und die Tochter ist das dann ihr Zuhause. Das ist ganz, die lebt da, man lebt da. Es ist wie das Kind nicht ungewöhnlich, an den Tisch zu gehen und sich irgendwas zu nehmen. Das Waisenkind, oh, gefährlich, wer weiß, was passiert, kriege ich eins auf die Finger. Oder muss bezahlen. Aber die Söhne und die Töchter haben einfach Zugang, sie können sich das alles einfach nehmen. Ist das gut oder ist das gut? Und es ist alles eine Sache der Zugehörigkeit, nicht des Verdienens. Waisenkinder, die müssen es verdienen. Die wollen meinen, sie müssen irgendwas dafür tun. Die müssen sich erweisen als würdig und die müssen dafür arbeiten. Und dann kriegen sie vielleicht, je nachdem, schauen wir mal, ne? Hoffentlich. Aber nicht so die Kinder. Für die Kinder, ihnen gehört das alles, weil sie gehören dazu. Sie haben das Gefühl, ganz selbstverständlich, ja, das ist ja mein Zuhause, ich meine, ich lebe ja hier, das ist alles auch meins. Eigentlich gehört das alles dem Vater. Kinder haben glückseligerweise nichts und doch alles. Weil sie haben es nicht selber. Sie haben es von den Eltern. Und wer bezahlt? Die Eltern. Eltern haften für die Kinder. Ja, die Kinder sind frei, ne? Die können los und können leben. Und wenn alles in die Brüche geht, Eltern haften für die Kinder. Es gibt keine anderen Menschen auf Erden, die frei sind. Es gibt nur Kinder. Nur Kinder sind frei. Weil die Kinder haben gar nichts. Und sie haben doch alles. Durch die Zugehörigkeit zu den Eltern, haben sie alles das, was von den Eltern ist. Sie erben auch das von den Eltern. Haben Sie dafür gearbeitet? Nein. Was haben Sie überhaupt getan? Ja, Sie sind geboren. Bist du wiedergeboren?
Ja, kann sein, weiß auch nicht genau. Also technisch gesehen ja, ich habe mal ja gesagt, dann bin ich angeblich automatisch wiedergeboren.
Na, ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, unsere Automatik-Theologie. Aber jedenfalls, wenn wir wiedergeboren wären und wenn wir wiedergeboren sind, gehören wir dazu. Der wesentliche Punkt der Wiedergeburt ist Zugehörigkeit. Das ist der Schlüssel, das ist, worum es geht. Ne? Es geht nicht darum, dann kriege ich ein Ticket, dass ich am Ende in den Himmel komme. Das ist schon mal gut. Nee, du sollst nicht irgendwann, der Himmel will dich ja jetzt haben. Ne? Der will dich jetzt sofort haben. Ne? Weil du gehörst nämlich eigentlich zum Himmel. Ne? Nicht erst dann, sondern schon immer und auch schon jetzt. Und diese Zugehörigkeit, um die geht es. Und Jesus kommt und sagt, komm, ich bin der Weg. Ich bin der Weg zurück. Du hast keine Ahnung, wie das geht. Niemand weiß das. Aber ich. Und ich bringe dich zurück und ich bringe dich wieder heim. Und wir gehen jetzt zurück nach Hause. Das ist ein Weg, ein Prozess, dass du immer näher kommst, immer näher, immer näher. Und wenn du meinst, dass du Jesus schon sehr nah gekommen bist, wirst du merken, es geht noch viel näher. Weil wir sind der Nähe entwöhnt. Was wir schon für nah empfinden, ist noch lange nicht so schrecklich nah, wie wir meinen. Und von der Nähe halten wir nicht viel aus. Schon gemerkt, wenn du Jesus nahe kommst, deine Seele macht nicht lange mit. Dann ist ihr das zu viel. Die meint, ich brenne durch. Also das ist jetzt genug. Ne? Genug der Heiligkeit. Ich kann nicht mehr. Und dann bist du müde. Du hast wunderbare Dinge erlebt und du bist sowas von müde, weil deine Seele ist das nicht gewöhnt. Die hält das kaum aus. Und wir sagen und beten, Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Nun gut, bisschen, genau, ein bisschen. Wir brauchen das dosiert, etwas, so, dass wir das gerade noch aushalten. Wir werden innerlich gedehnt, ja, so, damit wir mehr davon aushalten, dass wir in so einer Offenbarung oder einer Zeit, wo Gott uns sehr nahe ist, dass wir das länger ertragen. Also am Anfang meines Christseins ging das vielleicht Minuten, dann ist meine Seele raus gewesen, dann hat die sich irgendwie, wollte die irgendwas anderes machen. Und dann ging es länger und länger und jetzt geht es vielleicht auch Stunden, vielleicht auch Tage. Aber da ist noch viel mehr drin. Und es ist alles eine Sache der Nähe. Das Glück ist eine Sache der Nähe. Und auch auf menschlicher Ebene ist es genauso. In unseren Beziehungen ist es genauso. Wenn wir einander nahe kommen können, ist es Glück, oder? Aber das kann man nicht wirklich machen. Nähe-Management. Na, das ist schwierig. Ne? Wir können schon natürlich ein bisschen Rahmenbedingungen schaffen, die günstig sind. Aber Nähe kann man nicht machen. Wir machen eine Nähe-Veranstaltung. Ja, das geht nicht so, ne? Und manchmal wollten wir Nähe veranstalten und es hat so gar nicht geklappt und wir waren enttäuscht, wir haben alles so gut vorbereitet und es hat einfach nicht wollen. Es war, alles hat seine Zeit, ne? Und nur, dass wir nicht wissen, welche Zeit gerade dran ist. Ne? Und auch die Nähe hat ihre Zeit. Alles hat seine Zeit. Aber für uns sehr wichtig, Menschsein und Nähe gehören zusammen. Menschsein ist nur möglich in der Nähe. So. Und diese Nähe von Gott, von seiner Nähe fließt sein Geist zu uns. Und wir werden wie er durch seine Nähe. Wieso sprechen die Kinder nach kurzer Zeit die Sprache der Eltern? Haben die Vokabeln gelernt? Haben die so viel? Was haben wir? Haben die das gemacht? Ne? Durch die Nähe. Die waren den Eltern so nah. Und haben sich das ganz genau abgeguckt und ganz genau kopiert. Deswegen ist Erziehung sinnlos, weil die Kinder machen den Eltern alles nach. Ja, das nur by the way. Und jetzt stell dir vor, Gott wäre ein glücklicher Gott. Ich meine, wie wirst du? Du kannst ja doch nicht anders werden als glücklich. Und zwar nicht, dass du das mal irgendwie machst, sondern du bist es, du bist so, weil er so ist, immer. Das ist eine Seinsfrage, keine Frage des Tuns. Das Tun fließt nachher aus dem Sein ganz von alleine. Und viele Menschen, ihr werdet Menschen treffen, die bringen viel Frucht. Und ihr habt keine Idee, wieso. Also ich meine, wie machen die das? Und wenn du sie fragen würdest, würden sie sagen, ich mache das gar nicht. Ich bin das. Das ist der Unterschied. Und wenn du dann glücklich bist, wenn du bist wie Gott, wenn du glücklich bist durch seine Nähe, durch seinen Geist, der zu dir fließt und dich verwandelt in sein Bild, dann machst du auch deine Umgebung glücklich. Ich meine, du kannst ja gar nicht anders, weil du ja eben so bist. Die anderen verstehen das gar nicht. Wieso bist du so gut drauf? Mich haben manchmal im Krankenhaus die Leute gefragt, was hast du genommen? Frühdienst, alle hängen da. Außer die Raucher, die schon geklingelt haben. Wann geht los? Naja, und ich meine, ich fühlte mich nicht so ganz besonders glücklich oder so. Ne? Ich habe das gar nicht so gemerkt, dass ich so gut drauf bin. Aber dann lief ich über den Flur und irgendein Patient sagte, Sie sind pfeifend über den Flur gelaufen. Und ich, aha. Und dann, hier hat schon sehr lange niemand mehr gepfiffen. Und das ist irgendwie, das ist doch nicht normal. Ne? Ja. Und dann nachher ist es, wie Jesus sagt, das Strömen lebendigen Wassers von deinem Leib fließen. Also von dir fließt dann das Gleiche, wie von Gott zu dir fließt, fließt dann wiederum über von dir zu den anderen, zu den Guten wie zu den Bösen. Das Glück macht keinen Unterschied. Auch interessant, wir machen Unterschiede. Aber wenn das Wasser fließt, das Wasser, dem ist das total egal, ob du eine Gute oder ob du eine Distel bist oder ob du eine Rose bist. Also es fließt einfach, es fließt einfach. Völlig unparteiisch. Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ne? Er lässt einfach regnen, ja. Ja, und dann wirst du ein Mensch, von dem das auch ausgeht, zu Guten und zu Bösen, zu den Falschen und zu den Richtigen, zu denen, wo die Gemeinde sagt, mit denen darfst du nie im Leben Kontakt haben. Und zu den anderen, da musst du. Also das ist dem Glück oder der Liebe, oder es ist ganz egal, interessiert überhaupt nicht. Es fließt einfach von dir und deine Umgebung wird davon eben bewässert. Deine Straße, in der du wohnst, das Niveau an Glück wird sich in der Straße anheben. Die wissen das nicht, dass das an dir liegt. Und wenn du es ihnen sagen würdest, Leute, hört, es liegt an mir, würden sie es dir wahrscheinlich auch nicht glauben. Aber ich habe gebetet, meine Station soll zu Ehren kommen. Meine Station, da soll ein ganz anderes Niveau an Kraft, an Frieden, an Freude, an allem Guten sein. Also. Und das war dann auch so. Das war dann auch so. Also das eine und das Wesentliche ist die Frage der Identität. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du eigentlich her? Du kommst von ihm und Jesus bringt dich auch wieder zu ihm zurück. Das ist die Bekehrung. Wir werden auch wieder zurückgebracht zu ihm. Und wir werden zu ihm gebracht, damit wir in seiner Gegenwart so werden, wie er ist. Eigentlich sind wir auch schon so, nur wir wissen das nicht mehr. Wir sind Waisenkinder, wir haben keine Ahnung. Wir sind voller Furcht. Und dieses Ablegen der Furcht ist schon ein langer Prozess. Ne? Also wir sind so gewohnt an Furcht, an Sorgen und so. Das ist natürlich enorm. Ne? Und dieses fürchte dich nicht, das müssen wir jeden Tag hören von Jesus. Fürchte dich nicht, fürchte dich nur nicht. Denn ich bin bei dir. Alle Sonntage bis an der Weltende. So sprach die Gemeinde. Aber sehr wichtig, wir betonen in der Mission, ne? Missionsbefehl. Wir betonen nicht das Ende des Kapitels, wo Jesus sagt, und ich bin bei euch alle Tage. Das ist aber der Schlüssel. Dieser Vers ist der Schlüssel für die ganze Mission, dass er nämlich bei uns ist und mit uns ist, jeden Tag, alle Tage unseres Lebens bis an das Ende der Welt oder Zeit. Und wenn er nun tatsächlich heute mit mir ist, könnte ich heute die Furcht loslassen und sagen, okay, Jesus, wenn du heute den ganzen Tag ganz echt bei mir bleibst, dann will ich mich nicht fürchten. Und Jesus sagt, das ist der Deal. Weil ich mit dir bin, wirst du brechen mit der Furcht. Wir werden heute an diesem heiligen Tag der Furcht nicht dienen. Das ist ein Affront. Das ist ein Aufstand gegen die Welt. Das ist ungeheuerlich. Das System erbebt. Jemand fürchtet sich nicht. Alarm, Alarm, Alarm. Hier stimmt was nicht. Glaubt ihr, Jesus fürchtet sich? Oder glaubt ihr, Jesus ist furchtlos? Wenn du jetzt verbündet bist mit Jesus, er ist dein Bundesmann, Abendmahl, ne? Wir schließen einen Bund, dann bist du verbündet mit einem Furchtlosen. Das ist ja nicht schlecht, ne? Mit einem, der sich angesichts deiner erschreckenden Umstände nicht fürchtet.
Jesus kommt gar nicht auf die Idee, sich zu fürchten. Also er sieht die Situation und fürchtet sich einfach gar nicht. Tut es einfach nicht. Ich meine, man hat ihm schwer zugesetzt, ne? Damit er sich doch fürchtet. Aber Jesus hat sich geweigert. Ich mache das Spiel der Furcht nicht mit. Ich fürchte mich nicht. Ja. Und der Anfang, wenn wir auch irgendwelche schrecklichen Probleme haben und schrecklichen Herausforderungen, und wir alle haben auch unsere schrecklichen Herausforderungen, der Schlüssel ist, der erste Punkt ist immer, fürchte dich nicht. Überwinde die Furcht. Wie überwindest du die Furcht? Durch Nähe. Nähe ist der Schlüssel. So, wenn du das erlebst, Jesus ist dir nah, er ist dir sehr nah, er läuft auch vor der Situation nicht weg, er ist wirklich bei dir, nicht nur so theoretisch und so, weil das da steht, sondern du erlebst es, er ist wirklich mit mir. Heute, jetzt, in dieser Situation, dann nimmt der Situation, nimmt das den, die Bedrohlichkeit weg. Damit ist schon viel gewonnen, oder? Du hörst auf, dich vor dem Ding zu fürchten, dann wird das immer kleiner. Vorher war das riesig. Und dann wird es immer kleiner, weil du dich nicht fürchtest. Und das ist immer der Schlüssel. Und die Lösungen für unsere großen Probleme sind oft, wenn die Bibel ist voll davon, das sind sehr einfache Dinge, die Lösungen sind. Ne? Goliath, der Riese tritt auf. Und sagt, du Memme, ihr seid doch alle gar nichts, hört doch auf und so weiter. Und euer Glaube, spuck ich drauf, was soll der ganze Scheiß und so. Also der höhnte über die jeden Tag. Ne? Jesus hat gesagt, ich bin bei dir. Wie viele Tage? Jeden Tag. Oh, Goliath stand auf und hat jeden Tag denen gesagt, was für Memmen sie sind. Wenn dir das jeden Tag also erzählt wird, wie fühlst du dich nach 40 Tagen? Wie eine Memme. Was ist jetzt, was muss passieren? Goliath muss zum Schweigen gebracht werden, oder? Dieses Gerede, dieses jeden Tag, du Memme, du hast es nicht drauf und du kriegst es ja nie geregelt und du hast es noch nie geregelt gekriegt und überhaupt vergiss es doch. Und also, oh, ja. Und jetzt kommt David kommt von außen. David hat nicht 40 Tage lang das Gerede gehört. Ist das gut oder ist das gut? Der hat auf seiner Harfe Lieder gesungen. Preist den Herrn. Das hat der die letzten 40 Tage gemacht. Die haben 40 Tage lang Goliath angehört. Und der hat 40 Tage lang Liedchen gespielt. Und wer hat gewonnen? Der mit den Liedchen hat gewonnen. Ja. Der kam von außen. Der war auch ja gar kein Krieger. Der wusste gar nicht, dass er das ja schon mal auf gar keinen Fall kann, ne? Das ist ja strategisch und das ist überhaupt nach allen Regeln des Krieges, ist das, was will der Junge da, die Brüder waren sehr ungehalten über David und gesagt, was willst du hier? Willst du hier wohl zugucken, wie wir hier den Krieg führen, das keine Ahnung und überhaupt und geh nach Hause und die Brüder können einem schwer zusetzen. Fast so schlimm wie Goliath, ehrlich gesagt. Können die Brüder einem, ja. Und was war die Lösung? Ich meine, Gott sagt zu David, nimm mal diese Steine, sammel dir 5 glatte Steine. Jemand sagte, Goliath hatte 4 Brüder. Ja, und dann hat eben dieser kleine David gegen diesen gigantischen Goliath gewonnen, hier mit seiner Steinschleuder. Die wollten ihn auch erst in so eine Rüstung stecken von Saul, ne, damit er das richtig macht. Den hat ja keine Ahnung, wie das richtig geht. Und dann muss man das richtig machen. Da ging schon gleich daneben. Ne? Also irgendwie mit der Rüstung kam David auch schon mal gar nicht klar. Und dann hat er es auf seine Weise gemacht. Und beide Heere waren sprachlos. Ja, so hat man den Krieg ja noch nie geführt. Das ist doch nicht normal. In einer Steinschleuder. Und wer ist das überhaupt? Niemand wusste, wer das war. Freunde nicht, die Feinde nicht. Die Brüder haben ja nichts gesagt. Ja, und dann hat also eben David gewonnen, hat also den Riesen zum Schweigen gebracht. Und in dem Moment, wo das Gerede aufhörte, erwachte das Heer. Wir sind ja das Heer. Hallo? Und auf einmal kamen die zur Besinnung und auf einmal haben die gemerkt, wir sind ja das Heer. Und dann das Kriegsgeschrei und dann haben die dann da die Feinde da geschlagen bis dort hinaus und Riesenbeute gemacht und waren die Helden. Und mit David, den haben sie wieder nach Hause geschickt. Mit David konnte man eigentlich nichts anfangen. So ist das. So ist das. Viele Gemeinden sind schon gerettet worden durch irgendeinen Fremden, der von außen reinkam, das Schicksal gewendet hat und wieder verschwunden ist. Und niemand kannte den so richtig. Manche denken, es war vielleicht der Herr. Aber es ist immer, immer wieder. Wir sind in dieser Box gefangen und es geht nicht vor und nicht zurück. Und wir fürchten uns. Der Feind arbeitet immer mit Furcht, immer mit Furcht. Und Gott arbeitet nie mit Furcht. Gott ist nicht im Geschäft des Einschüchterns. Es ist immer der Feind, nie Gott. Gott arbeitet nie mit Einschüchterung und mit Dominanz und mit Bedrohung und dich klein machen. Das ist nicht seine Art. Sondern ganz umgekehrt baut er dich auf und sagt, ich schicke dich mal mit Kuchen aufs Schlachtfeld. Ja, der brachte da ja Kuchen hin, ne? Ich meine, hallo. Die Soldaten müssen auch mal Kaffeepause haben, ne? Ich meine, die haben zwar nichts getan, außer sich zu fürchten, aber... Und kam dann mit seinen Kuchen dann da an. Ne? Aber Gott hatte andere Pläne. Er sagte, wenn ich David mit Kuchen schicke, geht er hin. Wenn ich ihm sage, er soll Goliath schlagen, geht er nicht hin. Ich meine, wärst du gegangen? Ich wäre auch nicht gegangen. Das wäre eine Anfechtung gewesen. Aber mit dem Kuchen bringen zu den Brüdern, oh, das klingt okay, ne? Da machen wir. Aber dann hörte David das Gerede von Goliath. Und die anderen waren alle wie unter dem Zauber, wie unter dem Bann. Das Problem hatte sie fest im Griff. Das Problem beherrschte sie. Sie hatten schon verloren. Der Krieg war schon entschieden. Die standen da zwar noch ein bisschen rum und so, aber eigentlich war die Sache gegessen. Sie hatten schon verloren. Ihr Herz hatten sie schon verloren, an die Furcht. Deswegen, wenn du auch in argen Problemen bist, setzt Gott normalerweise nicht bei dem Problem an, sondern bei der Furcht. Immer das Gleiche und du denkst dir, hier ist das Problem. Das muss gelöst werden. Und Gott redet mit mir überhaupt nicht über das Problem. Hallo? Ich erinnere mich, so schön. Es kam jemand in den Gebetskreis bei uns und sagte, also sehr ernst und war sehr geschlagen und fing direkt an zu erzählen über sein großes Problem. Und der Gebetskreis brach in Gelächter aus. Mann, war das peinlich. Ich dachte, was geht hier vor sich? Und dann hat dieser Mensch immer wieder einen Ansatz, hat immer wieder versucht, sein Problem zu sagen, zu schildern, irgendwie uns klarzumachen, wie dramatisch das ist. Und es wurde gelacht bis zum Abwinken. Und ich wusste nachher, es wurde der Furcht keinen Raum gegeben. Wir haben nicht einen Moment lang das Problem gefürchtet. Es war zu lustig. Wir haben nur gelacht und gelacht und gelacht und ich merkte nachher, das war nicht, um die Person jetzt auszulachen oder hier irgendwie, ne? Sondern es ging darum, dass wir unsere Knie nicht beugen sollten vor Goliath, ne? Vor diesem Problem. Wir mussten es uns nicht mal anhören. Fand ich im Nachhinein. Im Nachhinein fand ich es toll. Und dachte mir, das war ein guter Trick von Gott, ne? Und ich habe in meinem Gebetskreis gesagt, wir reden gar nicht mehr über Probleme. Dann tritt Schweigen ein, ne? Ich meine, worüber sollen wir dann reden? Manche Leute sind auch nicht mehr gekommen. Wofür komme ich in den Gebetskreis, wenn es nicht um meine Probleme geht? Hallo? Als wäre es je um deine Probleme gegangen, ne? Naja. Und ich habe gesagt, wir werden nicht mehr die Probleme in den Mittelpunkt stellen. Wir werden jetzt mal Gott in den Mittelpunkt stellen. Wir werden beten, wir werden anbeten, wir werden so lange anbeten, bis wir lustig werden, bis wir frei werden, bis wir alles wieder glauben können wie Kinder. Und mal sehen, ob wir dann auch noch über Probleme reden. Macht man dann nicht mehr. Es geht einem dann zu gut. Und auch habe ich gemerkt, das ist der Weg Gottes. Gestern hat irgendjemand mich hingewiesen auf die Geschichte mit Paulus und Silas im Gefängnis. Ne? Die sind halt im Gefängnis und im untersten und schlimmsten und furchtbarsten Gefängnis. Was hätten wir getan? Gejammert. Herr, du siehst. Das Problem. Das große Problem. Wie ungerecht. Wir haben dir gedient. Und jetzt sitzen wir hier in Ketten. Herr, jetzt aber mal echt. So. Und das haben die dann aber nicht so gemacht, sondern die haben ja dann angefangen, Lieder zu singen. Ich meine, das ist echt eine Anti-Maßnahme. Also die haben dann in dieser furchtbaren Situation angefangen, Lieder zu singen. Da steht, das ganze Gefängnis hörte zu. Ja, das war ja mal ungewöhnlich, ne, dass sie wie pfeifend über die Station gehen. Also so, haben die da so Lieder gesungen. Das war dem ganzen Gefängnis schon mal sehr ungeheuer. Was ist mit denen? Man fürchtet sich hier, hallo, man singt keine Lieder. Und die haben Lieder gesungen, bis das ganze Gefängnis aufgegeben hat. Die Türen sprangen auf, die Gefangenen waren alle frei, sind aber nicht weggelaufen. Der Kerkermeister hat sich sofort bekehrt. Und also, nee, jetzt, ne? Alles, weil die gegen die Furcht angesungen haben. Das Problem war nicht das Gefängnis. Das Problem war nicht, was wir meinen, dass das Problem ist. Das eigentliche Problem war die Furcht. Und wenn du selbst in einer Gefängniszelle an den Punkt kommst, durch Gottes Gnade und singst ein paar Liedchen, dann dich nicht zu fürchten, das erschüttert jedes Gefängnis. Es geht da ja nur um Furcht. Fürchte dich, fürchte dich. Du bist im Gefängnis, du bist schuldig, du. Und morgen wirst du mal sehen, was man dir antut. Und. Und Jesus kommt und sagt, fürchte dich nicht. Ja, ja, du hast gut reden. Hättest du mal meine Probleme, Jesus. Genau. Und Jesus, das ist das Gute, dass Jesus sagt, ich komme auch zu dir, ich bleibe auch bei dir. Auch in diesem Problem. Ich komme auch in euer Gefängnis. Ich bleibe auch bei dir im Gefängnis. Ich gehe nicht weg. Ich stelle mich allem. Hat Jesus sich allem gestellt? Hat er alles Furchtbare angefasst? Ja, hat er getan. Ne? Die Aussätzigen, hättest du gemacht? Naja, vielleicht hätte ich mich zu sehr gefürchtet. Ich könnte mich anstecken. Lieber nicht. Das ist auch im Krankenhaus so eine Sache. Ne? Was fasst man so alles an oder nicht? Ne? Aber man muss die Kranken anfassen. Ich habe die Handschuhe nahe weggelassen, weil ich gemerkt habe, die Berührung, die Nähe, die Berührung ist es. Das macht so viel aus. Ne? Deswegen sind im Krankenhaus immer die wichtigsten, meiner Meinung nach, die Physiotherapeuten. Weil die holen die Kranken aus den Betten und fassen die richtig an. Ne? Und das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja. Okay, also wir haben grundlegend immer jeden Tag damit zu tun. Regiert die Furcht oder überwinden wir die Furcht und kommen in eine Freiheit, in der wir
die Hand auf unseren Tag legen und sagen, der Tag gehört aber mir. Der gehört nicht der Furcht, der gehört mir. Und jetzt sag ich mal, was ich will. Nächster Schritt. Wenn du die Furcht überwunden hast, wirst du mutig. Stimmt? Hey, das ist immer was. Du wirst mutig. Du kommst auf die Idee, das Leben könnte deins sein. Und du hättest womöglich was zu sagen. Das ist wirklich, das ist eine Offenbarung, das ist eine Revolution. Wenn jemand auf die Idee kommt, ey, ich bin nicht nur das Opfer der Umstände, sondern eigentlich habe ich auch noch was zu sagen. Ist nämlich mein Leben, ist nämlich meine Familie, ist nämlich meine Arbeit. Hey, hast du darüber denn gar nichts zu sagen? Viele Christen, nö, keine Ahnung, habe ich noch nie probiert. Das ist passiv, ne? Wie das Heer unter dem Zauber, die da alle standen und nichts tun konnten, ne? Aber wenn Jesus den Bann bricht, wenn die Furcht überwunden wird, wenn du Jesus das sagen kannst, mir macht das alles Angst ohne Ende. Und wenn du das mit Jesus so lange bewegst, bis die Furcht überwunden ist, dann bist du in einem Stand, dass du kühn bist, dass du mutig bist. Und dann sagst du, was du willst. Dann kommst du an den Punkt, wo du anfängst. Und jetzt sag ich mal, wie ich das will. Und immer, wenn wir das tun, ohne Furcht, wenn wir sagen können, ohne Furcht, was wir wollen, Mann, das hat enorme Wirkung. Enorme Wirkung. Du wirst dich dann wundern, alles ist geneigt, auf dich zu hören. Das ist eine sehr neue Erfahrung, ne? Du warst ja vorher ein Opfer und alle anderen haben gesagt und du hast den Kopf gebeugt, die Klappe gehalten. Jetzt auf einmal hast du den Mut zu sprechen und zu sagen, aber ich will über diesen Tag das und ich will auf meiner Station heute so und ich möchte erleben das und ich will, dass hier Kraft ist und ich will das, ich will das. Sehr gut, du hörst auf, passiv zu sein und es einfach nur zu erleiden, was eben kommt, ne? Du fängst an zu reden. Du fängst an zu bestimmen. Hey, das ist eine glückliche Sache. Ja. Und dann merken wir, wir sind Menschen, wir haben was zu sagen. Gott hat uns geschaffen in seinem Bild. Gott hat alle Dinge gemacht, indem er sagte, wie es sein soll. Er hat gesagt, wie alles, er hat es gesprochen, er hat es gerufen, er hat es gesagt, ne? Auch im Dienst von Jesus ging ja alles durch Reden. Er sagte, sei rein. Und die Unreine hat nicht gesagt, nein, das tue ich nicht. sondern das hat funktioniert, er hat es gesagt, er hat die Dinge gesagt, wie es sein soll. Sei gesund, sei rein, du sollst sehen, steh auf, geh. Und alle waren was erstaunt, ne? Und haben es getan. Ja. Und so ist es in deinem Leben auch, wenn du die Furcht überwindest. Und Gott geht mit dir immer zuerst an die Furcht dran. Und es kann sein, dass du in deinem Leben viel Furcht angesammelt hast. Eigentlich gibt es ein Prinzip, das nennt sich Sabbat. Und ich weise darauf immer wieder hin. Sabbat bedeutet, nach 7 Tagen hast du genug Zeug angesammelt, musst du wieder loswerden. Wird sonst zu viel. Du brauchst Zeit, das alles, was gewesen ist, mit Gott nochmal anzugucken und das alles, was gewesen ist, mit ihm zusammen abzulegen und wieder frei zu sein für heute und für jetzt und für das, was kommt. Und wenn deine Ablage nie ausgeleert wird, wenn deine innere Ablage so hoch ist wie die Decke, du kommst ja nie im Heute an. Sehr wichtig, Sabbat bedeutet, du schaust nochmal zurück auf die Woche, auf das, was war, und du heiligst das. Wie heiligst du das? Indem du mit Gott darüber redest. Dadurch heiligst du es. Du bringst Gott ins Spiel. Du sagst, Mensch, auf meiner Station in dieser Woche, das war so und so, und das und das, und diese Patientin, oh, und diese Kollegin, oh. Und dann wird Gott das mit dir klar machen. Was geht da vor sich? Ja? Er wird diesen Knoten, der da drin ist, wieder lösen. Und dann wirst du frei. Dann wirst du frei von der Last und von dem Druck, der sich aufgebaut hat. 7 Tage geht gerade noch. Wenn du einen Kalender hast, kannst du dich gerade noch erinnern. Was war eigentlich? Und dann legst du das ab und dann bist du wieder frei wie ein Kind. Es ist, als würde der Vater sagen, erzähl mir mal deine Woche. Setz dich mal hier zu mir und wir reden mal über die Woche. Und dann erzählt das Kind und erzählt und erzählt. Du merkst schon, während das Kind erzählt, wird es immer freier. Während das Kind erzählt, wird es schon lebendiger. Und dann kannst du schon kaum noch halten. Und dann los zu neuen Abenteuern. Ohne Sabbat können wir nicht glücklich sein. Es ist nicht möglich, ja, weil wir haben dafür keine Kraft. Wir müssen das, was gewesen ist, alles wieder zusammenpacken, alles wieder loslassen, den Tisch abräumen sozusagen. Dann kann Gott Neues drauf tun. Wenn alles schon voll ist, naja, wohin? Gut, die Woche wird abgelegt. Und Gott geht es immer sehr, sehr stark um die Frage der Furcht, von der du zu erlösen bist, und um die Frage der Nähe. Hatten wir in dieser Woche eigentlich Nähe? Ja, ich hatte eigentlich zu viel zu tun, ne? Zu viel Arbeit und so. Und Jesus sagt, geht gar nicht, ne? So, yes. Da musst du weniger arbeiten. Zu viel Arbeit geht nicht. Erste Liebe. Zurück zur ersten Liebe. Wir müssen diese Intimität mit Jesus aufrechterhalten. Das Feuer, das das erzeugt, die Energie, die da drin ist, den Power, die können wir gut brauchen, oder? Und aus dieser leidenschaftlichen Beziehung sehen wir die Welt sowieso ganz anders. Und da heraus sprechen wir, nachdem wir die eine Woche los sind, sprechen wir mit Jesus zusammen über die kommende Woche. Was kommt eigentlich? Dein Verstand hat schon ein kleines Bildchen parat über die nächste Woche. Das ist ein sehr reduziertes, meistens sehr unmotivierendes, relativ furchtgeladenes Bildchen, was dein Verstand dir vorlegt, was deine nächste Woche sei. Ganz anders Gott. Der sagt, eine Woche voller Möglichkeiten. Lasst uns träumen. Oh, und dann, also von meinem inneren Auge ist das oft, als würde ich hier so ein kleines Zettelchen haben, also meine kommende Woche ist, das passt auf so einen kleinen Zettel so ungefähr, das ist das und das und das. Und dann sagt, und dann kommt Gott und nimmt den Zettel und faltet den so immer weiter auseinander und ich denke mir, na, das ist aber sehr viel größer, als was ich mir so gedacht habe. Und das wird immer größer. Gott faltet das auseinander und sagt, es ist unendlich viel möglich. Du hast ja keine Vorstellung. Du denkst wie ein Waisenkind. Du bist ganz reduziert. Du denkst, wie komme ich durch? Denk dir auch manchmal, wie komme ich durch? Ja, das ist eine tolle Vision. Ne? Wie komme ich durch? Herr, wie komme ich durch? Keine Antwort. Der Herr hat ja nicht vor, durchzukommen. Ne? Der Herr will bestimmen. Wir sollen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Gibt doch eine Bibelstelle, ne, oder? Heißt das so? Und das ist ja jetzt kommt es an die wirkliche menschliche Aufgabe. Ne? Adam wurde geschaffen, um zu herrschen. Hallo, herrschen. Der wurde gesegnet, um zu herrschen mit Segen. Er sollte herrschen. Ist das heute anders? Es hat sich doch gar nicht geändert. Und in deiner Welt und in deinem Alltag braucht es auch jemanden, der herrscht, der bestimmt, der sagt, wie das sein soll, das Unternehmen. Und du bist geeignet, weil du bist verbunden mit Gott. Und du könntest über diese Woche, die kommt, was du über die alles sagen könntest. Mann, du könntest die wunderbarsten Dinge über diese Woche sagen. Gott hat mir gesagt, in Sachen Station, der sagte, alle auf dieser Station sind Opfer. Die Patienten und das Personal, gleicherweise. Die alle sind innerlich festgelegt. Die alle sehen das nur so, da muss man durchkommen. Und wenn wir durchkommen, dann ist es schon wirklich gut, ne? Ja, aber er sagte mir, es ist niemand auf dieser Station, der sagt, wie es sein soll. Du bist der Einzige. Du hast gute Karten. Also wenn jetzt, versteht ihr, wenn jetzt 10 Leute was anderes sagen, wie es sein soll, was dann? Ne?
Aber wenn niemand sagt, wie es sein soll, außer mir, weil die anderen haben schon aufgegeben, die sind schon Opfer, die kommen ja nur durch, die hauen das nur weg, die bringen ja das ja nur hinter sich. Und deswegen sagte Gott, ey, was du über die Station sagst, hat großen Einfluss. Weil es sagt ja kein anderer was darüber. Ich meine, ein paar Leute verfluchen das ganze Ding, ne? Das okay. Aber du kannst es segnen. Du kannst sagen, in dieser Woche soll das auf der Station so sein. Ich will, dass in dieser Woche alle Hilfe kommt, die wir brauchen. Ich will, dass wir in dieser Woche Zeit für Pause haben. Zeit für Pause. Ich will, dass wir zu Ehren kommen. Ich will das. Warum denn soll ich das nicht wollen? Will doch was. Und das ist also eine unglaubliche Revolution, wenn du anfängst, abzulegen und dann auf das Kommende, eine Bibelstelle sagt doch, der Heilige Geist wird euch das Kommende verkündigen. Da haben wir an das Ende der Welt gedacht. Aber vielleicht ist es auch die nächste Woche. Er wird dir das Kommende verkündigen, er wird dich schon vorbereiten, er weiß ja schon, was kommt. Und er kann dir schon Dinge dazu sagen. Und je mehr du mit ihm zusammen das wirklich tust, wird es immer besser. Du bist am Ende hellsichtig. Also du weißt alles, was kommt. Und deine Umgebung weiß überhaupt nicht, was mit dir ist, weil du weißt schon alles. Woher weißt du das? Ne? Du bist nicht unvorbereitet. Du stolperst nicht in irgendein Ding rein und wirst da kalt erwischt und so. Nein, du weißt schon. Du weißt schon, was kommt. Ist das cool oder ist das cool? Das ist nicht, wenn man das einmal macht, aber wenn du dir das aneignest, wenn du sagst, das ist mein Lebensstil, am Ende der Woche ist für mich heilige Zeit, das ganze Ding wieder loszuwerden, das Gute wieder Schlechte und mit Gott wieder nach vorne auf das zu gucken, was kommt. Und dann sähst du Segen aus schon auf die Woche, die kommt. Und du wirst dich wundern, jeder von uns, der das tut. Ich habe noch keinen erlebt, der sich nicht gewundert hätte, wie gut das funktioniert. Das funktioniert so dermaßen gut. Ich war auf der Station wie ein Träumender. Ich ging dahin, es war alles, wie ich gesagt habe. Aber das geht ja gar nicht. Wo sollte das denn alles herkommen? Wo sollte die Hilfe herkommen, die Pause herkommen? Das alles ging. Ja, doch, gar nicht. Und der Teufel hat auch mir das sehr, sehr, sehr deutlich gesagt, dass das gar nicht geht. Das weißt du doch, dass das überhaupt technisch nicht möglich ist. Aber es war so. Das ist dann übernatürlich. Ja? Können wir ein bisschen Übernatürlichkeit in die Woche holen? Ja, warum denn eigentlich nicht, ne? So, das ging überhaupt nicht. Ich bin da raus, immer wieder aus der Station raus wie ein Träumender und dachte mir, nee, unglaublich, wie konnte das so sein? Das konnte doch gar nicht. Und der Verstand kann das sich überhaupt nicht erklären. Ja, muss er ja auch nicht. Und so erleben wir dann Wunder und viele, viele Wunder und Wunder werden sowas von normal. Aber wir sitzen nicht und warten passiv, dass die Wunder uns auf den Kopf fallen, sondern wir machen mit Gott zusammen, in der Intimität mit ihm, in der Nähe mit ihm. Herr, was soll ich denn über diese kommende Woche eigentlich mal denken, wollen, sagen? Ja, und dann wird Gott dir sagen, hast du schon was mit deiner Frau geplant? Ah, habe ich ganz vergessen. Und dann, ja, und so, und Gott bringt dir dann, der bringt dich auf die richtigen Gewichtungen, er bringt dich auf die richtigen Ideen, das Richtige, wie das läuft. So, Gott weiß, wie es funktioniert. Wir haben keine Ahnung. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, 27 Jahre oder was verheiratet. Ich kann euch sagen, ich fühle mich absolut wie ein Anfänger. Die lang Verheirateten, fühlt ihr euch anders? Also ich kann nicht sagen, ich fühle mich, ja klar, ich weiß, wie das geht. Überhaupt nicht, ne? Und so bei Gott sind die Dinge immer neu, ne? Seine Gnade ist neu jeden Morgen. So die Dinge sind nicht, du musst nicht heute leben wie gestern. Wer sagt denn das? Musst du das? Hier musst du nicht, ne?
Es muss heute nicht sein wie gestern. Es muss morgen nicht sein wie heute. Der nächste Gottesdienst muss nicht sein wie der letzte Gottesdienst. Die Dinge müssen nicht alle immer sich nur wiederholen. Das muss nicht so sein. Aber es liegt wesentlich an dir, was du darüber sagst. Sag was. Gott hat dir einen Mund gegeben, damit du redest. Und zwar nicht nur die Probleme, sondern die Lösungen. Und die Lösungen sind, wie gesagt, wenn wir mal die Furcht hinter uns haben, sind die Lösungen unglaublich einfach, wie mit den 5 Steinen. Oder wie im Kerker Liedchen singen. War das schwer, Lied singen? Ist an sich, also so in sich ist es einfach, ist es nichts, wo man sagen muss, ja, das kann nur jemand, der ein echter Profi ist. Ja, ein Liedchen kannst auch du singen, ne? Das ist gar nicht schwer, ne? Wir könnten das tun, wenn wir uns nicht fürchten würden. Und dann würden wir sehen, wie durch unglaubliche, lächerliche, kindliche Maßnahmen Gefängnisse in sich zusammenbrechen und Kriege geschlichtet werden und also große Wunder geschehen durch Kinder. Also nicht durch Profis und super ausgebildete, theologisch versierte und so weiter, sondern durch Kinder. Okay, so viel mal dazu.